Wir wollen über das reden, was nach der Wende oder vielleicht schon kurz vor der Wende und dann auf jeden Fall aber Anfang der 90er Jahre in Berlin passierte mit den Berliner Clubs, mit, ja, sagen wir doch, mit der Techno-Szene und machen das ganz allgemein. Warum das jetzt unbedingt an einem Dienstagmorgen sein muss, erklärt sich vielleicht in Halle nicht so. Wenn man allerdings in Berlin wohnt, so wie ich, zumindest in der Hälfte der Woche, dann ist einem der Wochentag eigentlich völlig egal. Kann man eigentlich immer über Clubs reden, sogar an einem Dienstagmorgen, weil wahrscheinlich an einem Dienstagmorgen in Berlin mehr Leute in Clubs sind als an einem Samstagabend in Halle. Aber das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Wir reden nämlich nicht ohne Grund darüber. Es gibt ein Buch, das sich mit der Historisierung und mit der Geschichte dieser Berliner Clubszene befasst. Felix Denk hat es geschrieben und Felix Denk begrüße ich jetzt am Telefon. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bist du denn schon fit oder kommst du gerade aus dem Club oder?
Also genau genommen habe ich gerade mein Kind in die Kita gebracht, insofern ja, ich bin fit.
Wunderbar, dann können wir ja jetzt loslegen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Der Klang der Familie. Das
Ja.
ist, der Titel ist ein bisschen geklaut.
Zitat nennt man das.
Ach ja, richtig, so heißt es ja heutzutage. Das ist seit der Hegemann-Affäre ist immer schwierig.
Ja.
Ja, genau, es ist ein Zitat,
Wir haben
das
aber gefragt.
ja, muss man, glaube ich, auch, sonst kriegt man Ärger, oder?
Weiß ich gar nicht so genau, also, aber besser ist es.
Es war jedenfalls auch mal ein Song von Dr. Motte, wenn mich nicht alles
Genau,
täuscht.
richtig.
Richtig,
Ja.
ja. Und es geht um die Geschichte der Techno-Clubs in Berlin nach dem Mauerfall. Wie bist du drauf gekommen, sich jetzt, ausgerechnet jetzt 20 Jahre danach damit zu befassen? Warum gab es das noch nicht? Oder warum ist jetzt der Moment, dass man so einen historischen Blick plötzlich dafür bekommt?
Also warum es das noch nicht gab, darüber haben wir uns, ich habe es ja mit meinem Kollegen und Freund Sven von Thüringen geschrieben, warum es das noch nicht gab, das haben wir uns auch oft gefragt, weil diese Geschichten über diese Berliner Clubs, wie das so losging, diese Anarchie kurz nach der Wende, wo in Ostberlin die Verwaltung zusammenbrach, alle möglichen Industriegebäude leer standen, man da eigentlich mehr oder weniger tun und lassen konnte, was man wollte und auch gleichzeitig eben diese neue Musik aufkam und damit diese neue tolle Feierkultur. Warum aus diesem Stoff, der ja so in Berlin so sehr präsent ist, ja, jeder kennt das und selbst wenn man nicht dabei war, hat man davon Geschichten gehört. Warum das noch niemand verarbeitet hat, hat uns selbst gewundert irgendwie. Umso glücklicher war natürlich, dass wir quasi die Ersten sein konnten, die das jetzt mal so aufschreiben, also systematisch. Es gibt ja viele kleinere Bücher, die ähnliche Aspekte schon behandeln, aber sozusagen auch mal diese ganze Geschichte, dass es ja auch ein bisschen eine Ost-West-Geschichte ist, eine kleine Geschichte der Wiedervereinigung irgendwie auch, ja. Das hat tatsächlich noch niemand gemacht. Und ja, wie gesagt, die Geschichten waren so, die schweben in Berlin so ein bisschen rum, die gehören zum allgemeinen Kulturgut, wie der Tresor zum Beispiel entdeckt wurde. Das ist ja so eine ganz absurde Situation. Das ist eine Panzerkammer von einer ehemaligen Reisebank unter einem ehemaligen Kaufhaus am Todesstreifen. Wie findet man so einen Raum, ja? Und da spielen dann Leute aus Detroit, die eigentlich so einen fast schon, also eher so einen politischen Hintergrund haben und mit ihrer Musik auf die schwere und benachteiligte Situation der Afroamerikaner in Amerika, in den Cities, in den Innenstädten aufmerksam wollen, vor Leuten, die total aufgekratzt sind, nicht selten drogenfrei, wahrscheinlich auch, ja, die auch was völlig anderes im Kopf haben. Das ist eine ganz spannende, merkwürdige kulturelle Konstellation aus völlig unterschiedlichen Leuten, aus Kids aus dem Osten, aus dem Westen, auch von Hausbesetzern, ehemaligen Fußball-Hooligans, Wehrdienstverweigerern, Ostpunks und die tanzen halt zu Detroit Techno. Naja, und das wollten wir eben einfach mal sammeln, all diese Stimmen.
Ihr habt eine ganz schöne Form gefunden, indem ihr quasi diese mündlichen Überlieferungen, die wahrscheinlich jeder, der in Berlin mal unterwegs war, eine Weile auch kennt, weil die, wie du schon gesagt hast, die schweben da durch den Raum und es gibt immer irgendwen, der irgendeine Geschichte von früher erzählt, wie er damals zum ersten Mal im UFO war oder weiß der Geier was.
Genau, ja.
Also sowas kann eigentlich jeder erzählen, der das entsprechende Alter hat und wie toll das da war und in diesen Abrisshäusern und dann wurde da die Anlage zusammengelötet und dann kam der DJ und jener und der wurde eingeflogen. Also solche Geschichten gibt es zuhauf, aber ihr habt die dann quasi so zusammengefasst, indem ihr einfach so eine Sammlung aus solchen Geschichten gemacht habt. War das bewusst oder hat sich das ergeben?
Ja, das war lustigerweise vom ganz Anfang der Plan. Also wir wollten nicht irgendwie, wir wollten immer eine Oral History machen. Also eben genau das, eine Montage aus Zitaten, die ganze Geschichte erzählt, dass es nicht einen Erzähler gibt oder so, oder dass es am Ende wir aufschreiben, sondern eben, dass es die Leute erzählen. Und in dem Fall hing das eben ganz klar mit dem Stoff zusammen, weil es eben so viele unterschiedliche Leute da waren, wie ich ja vorhin schon so angedeutet habe. Das ist ja schon sehr, das ist ja ganz irre. Allein der unterschiedliche Erfahrungshorizont zwischen den Kids aus dem Osten und aus dem Westen, wie die ja zusammenfinden, das wäre mit einer Erzählerstimme nicht darstellbar, meiner Meinung nach. Und deswegen war die Form von Anfang an gesetzt. Ich meine, die Form, die gibt es ja, wie das immer so ist, natürlich haben wir die nicht erfunden, sondern die hat schon eine relativ lange Tradition, also im Schreiben über Jugendkultur, über Subkultur, irgendwie so in der Factory in New York von Andy Warhol, da gab es auch viele so Oral History Projekte, aber auch schon früher in den 50er Jahren in Amerika wurden da von Indianerstämmen Stimmen gesammelt und sowas, ja. Und so solche Indianerstämme haben wir gewissermaßen jetzt auch hier in Berlin irgendwie da zusammengefasst. Natürlich ein Buch, das total wichtig war für uns, war auch Verschwende deine Jugend von Jürgen Treibel, das vor 10 Jahren rauskam und die Geschichte des deutschen Punk da so eben auch als Interviewmontage erzählt.
Aber das ist eigentlich wahrscheinlich eben auch eine gute Form, um genau solche Szenen dann geschichtlich zu betrachten, weil natürlich auch keiner was aufschreibt in dieser Zeit. Also stimmt, es setzt sich ja keiner hin, kommt aus dem Club und schreibt jetzt erstmal auf, was ihn da nun bewegt hat und wie sich alles entwickelt hat oder so. Oder zumindest eher selten. Und dann entstehen eben solche mündlichen, naja, vielleicht auch Überlieferungen teilweise. Man weiß es halt immer nicht. Aber schön. Wenn du jetzt mal das Buch so nimmst und dir die Geschichten durch den Kopf gehen lässt, was glaubst du, wieso konnte das so, mal unabhängig von Wende und Mauerfall, wieso ist das entstanden in Berlin? Dass sich dort diese Techno-Fire-Szene, die ja dann auch sehr hedonistisch wurde, wieso hat die sich ausgerechnet in Berlin so, warum ist die da so auf so einen fruchtbaren Boden gefallen?
Ja, das ist eine spannende und schwierige Frage. Also ich glaube, es hat ziemlich viel mit Zufall zu tun, ehrlich gesagt. Also wenn man mal so guckt, zum Beispiel in Frankfurt oder auch in Hamburg gab es vor Berlin schon Szenen, wo eigentlich sehr viel zu elektronischer Musik getanzt wurde. In Frankfurt gab es ja auch richtige, die haben in den 80er Jahren schon Plattenlabels gehabt. Auch das Wort Techno war so Mitte der 80er Jahre in Frankfurt schon verbreitet. Also sozusagen, was die Wurzel angeht, gibt es da viel mehr. In Hamburg gab es Front, das war ein sehr guter Club, wo DJ Stockhausen auch schon so irgendwie Mitte der 80er Haus aufgelegt hat, ein echter Pionier. Also so gesehen wären andere Städte eigentlich plausiblere Kandidaten dafür gewesen. Und in Berlin dagegen war ja eher also West-Berlin jedenfalls, war eher so eine avantgardistische Rockstadt irgendwie, wo man zwar einen ziemlich weiten Begriff von dem hatte, was man so unter Musik verstehen konnte, also Experiment wurde groß geschrieben. Wichtiger noch als das musikalische Erbe in West-Berlin ist vielleicht, dass es so eine Stadt war, wo so soziale Experimente immer eine Rolle gespielt haben. Ich meine, das geht ja schon zurück zur Studentenbewegung mit so Rudi Dutschke, Kommune 1 und all dem und den 70er Jahren diese ganze Hausbesetzer-Geschichte. Da gibt es schon so eine sehr anti-autoritäre Tradition, wenn man so will. Und das Ost-Berlin ist natürlich wieder ein völlig anderer Fall, irgendwie eine völlig andere gesellschaftliche, politische Rahmenbedingungen. Aber auch da gab es, wenn man so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Ost-Berlin jung war, dann musste man sich seine Freiräume suchen irgendwie. Irgendwie man hatte so, allerdings auch vielleicht mit bisschen Glück, wurde man vom Staat weniger gegängelt. Er war doch schon marode, diese ganzen. Gleichzeitig wollten die natürlich auch irgendwie wollte die DDR versuchen, den jungen Leuten was zu bieten irgendwie, sie irgendwie zu unterhalten. Also kurzum, die Kids im Osten waren auch schon so gewohnt, sich so ihre eigenen Wege zu suchen. Und das hat eine ganz interessante Mischung daneben mit dem Mauerfall ergeben. Ja, weil plötzlich gibt es die Räume, die neue Musik kommt. Die Musik ist auch für alle neu. Also sozusagen, da gibt es keinen Wissensvorsprung. Ja, nicht so, dass die Wessis da sich tierisch, die tierischen Checker waren, die Ossis keine Ahnung hatten. Nee, überhaupt nicht. Ja, die waren auf demselben Stand. Und das hat es, glaube ich, auch ausgelöst, dass es halt das gemeinsam aufbauen konnte. Also insofern, ich glaube schon, dass es diese Sondersituation, dass schon auch die Wende eine große Rolle gespielt hat, dass es halt so groß wurde, halt auch durch die, das war ja auch so ein Freiheitstanz, die ganze Euphorie, die da freigesetzt wurde.
Ja, jetzt das kann man ich machen, auch. Was man will. Also ich komme ja nun auch aus dem Osten und habe das ja auch alles so miterlebt und das, ich glaube, man hat dann einfach alles aufgesaugt und das war dann eben neu und toll und dann ist man eben auch nach Berlin gefahren und hat da versucht, irgendwie in die Clubs reinzukommen und ist dann zur ersten Love Parade und das war eben alles ganz super, super, super und man hat es so wirklich so aufgesaugt, einfach als ja Freiheit wahrscheinlich, sich ausleben in jeder möglichen Form und eben dann vor allem in diesen Feierformen. So, wenn man jung war, hat man das eben so mitgenommen.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ich finde es halt immer so verrückt, dass nun ausgerechnet West-Berlin, weil das war ja eben eher diese punkige, rockige, düstere Stadt. So ist, also so würde ich es jetzt sagen, so in den 80ern, ja, mit, ja, keine Ahnung, Nick Cave und Blixer Bargeld, die sich da irgendwie die Ikonen waren.
Absolut, ja.
Und vielleicht fehlte dann auch einfach mal so ein, es war ja am Anfang, waren ja auch die DJs noch nicht so diese großen Helden, ja.
Nein, auf keinen Fall, ja.
Ja, dann entstanden halt die ersten Clubs und die haben ja nun Berlin ganz schön verändert.
Absolut, ja, das kann man sagen, ja. Also das hat ja irre viel zufällig irgendwie, ja. Also es war halt sehr improvisiert alles, man hat halt geguckt, wo ist Raum, wo kann man was machen, wo kann man feiern, oftmals nur für eine Nacht auch, ja. Also es war auch interessant, weil manche haben uns, also die Leute, die das Planet zum Beispiel gemacht haben, Planet war einer der ersten, also eher als Rave gestartet und dann so langsam so ein Club geworden. Die haben schon versucht, das irgendwie ihre Party da irgendwie anzumelden, aber wo meldet man die bitte schön an? Ja? Es ist überhaupt nicht möglich, einen Ansprechpartner zu finden. Und ähnlich war es mit dem Tresor. Die hatten dann irgendwie, die haben das dann irgendwann mal, als sie so eine jemanden, als die Verwaltung wieder ein bisschen strukturierter war in Ost-Berlin, haben sie dann so eine Galerie mit Stehausschank irgendwie angemeldet, was immer so eine ganz praktische, so dehnbare Definition war, wo man zwar nicht allzu viel Ärger kriegt, mitnichten richtig natürlich, wenn man das Hector Inferno unten in der Stahlkammer gehört und gesehen hat, aber hey, Galerie mit Stehausschank. Ja. Und ja, absolut, ich denke schon, dass es die Stadt verändert hat, eben gerade wie du ja auch gesagt hast, so also in Ost-Berlin sowieso, weil da war ja irgendwo Stunde Null, alles war anders, alles war neu, man wusste nicht, wo es hingeht, aber auch in West-Berlin hat sich halt auch dieses ganze Post-Punk-Ding, dass eben diese düstere, heroinlastige Nick Cave, Blixer Bargeld dominierte Szene einfach auch irgendwie totgelaufen. Die meisten Leute hatten Lust auf was Neues, dieses, was Anfang der 80er in West-Berlin noch so neu und aufregend war, diese Punk-Szene hat sich irgendwie irgendwann einen Endpunkt angekommen. Mhm. Insofern hat sich das schon sehr verändert. Viele Leute von damals sagen, die Stadt wurde auf einmal viel bunter zum Beispiel. Das ist interessant, so die 80er Jahre so in Berlin waren einfach schwarz, grau, düster irgendwie so und plötzlich war das eher so happy irgendwie. Es war nicht mehr so kopflastig, negativ, sondern eher so gefühlsbetont. Das ist ja das Interessante an Rave, dass es erstmal so ans Gefühl, an den Bauch appelliert und es gemeinsam und eben nicht sich voneinander abgrenzen, abtrennen. Dieses Punk-Ding ist ja auch was sehr Widerständiges, ja, so dagegen sein und Rave war sehr dafür sein. Und das hat eben auch, glaube ich, die Leute aus Ost und West sehr gut zusammengebracht, die ja interessanterweise in der Szene sehr gleich verteilt waren. Also es gab ganz viele Leute aus dem Osten, haben eben auch Partys gemacht, große Partys, wichtige Partys. Da gab es keine Hierarchie irgendwie, oder keine sehr große jedenfalls. Später vielleicht schon, aber am Anfang jedenfalls nicht.
Ja, Berührungsängste, so habe ich das eigentlich auch in Erinnerung, gab es in dem Sinne nicht so. Ich komme aus der Wittenberger Ecke, das ist noch nicht so weit weg von Berlin. Ja. Und da gab es dann natürlich auch gleich in den 90ern, Anfang der 90er, die ersten Techno-Clubs oder einen immer, der dann immer umziehen musste, weil die Räume dann immer wieder natürlich... Den war auch alles so halb angemeldet und so weiter und so fort. Und da legten dann eben auch Leute aus Berlin auf und aus Frankfurt und aus überall her. Und es war alles immer völlig eigentlich Schnuppe, wo die herkamen. So, also das, in dem Sinne war da vielleicht die erste Wiedervereinigung, die erste echte Wiedervereinigung in dieser Musikszene, die dann stattfand, ja. So zu einem ganz frühen Zeitpunkt, während die Leute sich in anderen, sag ich mal, Arbeitsbereichen sich immer noch beäugt haben und der Ossi und der Wessi nicht gut miteinander klarkamen.
Absolut, es war ja misstrauensgeprägt, so.
Ja, gab es da eigentlich wirklich nichts. Aber dieses freudige, gemeinsame ist natürlich auch, das ist natürlich auf einen breiten Konsens gestoßen und das ist der ganzen Sache dann aber auch ein bisschen auf die Füße gefallen durch diesen kommerziellen Erfolg, oder? Also wenn man jetzt eben sieht, wo das mal dann hingegangen ist, sagt man natürlich, schade eigentlich.
Ja, wobei, ja, also ja, genau, ich interessant an Techno, irgendwie, wenn man es jetzt mal sagen, mal ganz grob mit Punk vergleicht, aber Punk hat diesen kommerziellen, der deutsche Punk hat die neue deutsche Welle nicht überlebt, ja. Das muss man so sagen. Techno hat sozusagen diese Kommerzwelle mit Marusha et al. Doch überlebt, ja. Es gibt ja eben auch heute sehr gute Techno-Clubs. Heute sagt man vielleicht dann nicht mehr Techno oder so, aber letztlich ist die Musik, die Feierform ja doch ganz klar, das ist ja kein starker Bruch, das ist ja ungefähr dasselbe. Also die Idee dahinter ist jedenfalls dieselbe. Insofern hat Techno immer wieder seine Nischen gefunden. Was, glaube ich, interessant ist, und womit du natürlich völlig recht hast, ist, dass dieses Glückselige kommt alle zusammen, irgendwie natürlich auch irgendwie ein super gutes Sale-Argument war irgendwann mal für alle möglichen Marketing-Menschen, die dann ihre Energy-Drinks unter das Volk bringen wollten. Also man konnte diese Szene sehr gut kommerzialisieren, so irgendwie. Ich meine, das ist ja nicht nur was Schlechtes, aber eben zum Teil auch ein Problem. Und Mitte der 90er Jahre, das hat ja, als das plötzlich einen riesengroßen Schub erlebt hat, da war es dann natürlich irgendwann wurde es ein Problem. Ja, da gab es dann ja, wie gesagt, diese ganzen vom Camel Air Rave nach Las Vegas, die ganze überdrehte Marketingmaschine
und
hat da statt und hat natürlich auch sicherlich erstmal einiges kaputt gemacht. Jedenfalls war diese erste Generation, die das aufgebaut hat, natürlich total angepisst irgendwann mal, ja. Die sind dann vielleicht auch eben abgetreten, haben gesagt, kein Bock mehr oder so. Ist aber auch eine Lebensalterfrage. Die haben wir dann 5-6 Jahre gefeiert und vielleicht muss man dann auch mal was Neues machen. Generell hat die Techno aber eben doch erholt, wie man ja eben sieht.
Genau, es gibt ja die kleinen Clubs und Lädchen und Locations, die dann auch immer mal wieder aufpoppen, immer noch. Vielleicht in einem anderen Rahmen. Aber was es vor allem in Berlin jetzt gibt, sind ja auch große und über die Landesgrenzen hinaus bekannte Sachen. Ja, das Berghain sicherlich als die Galionsfigur der Clublandschaft. War ich übrigens noch nie drin. Aber ich demnächst zum ersten Mal. Allerdings nicht zu einem DJ-Event, sondern zu einer Band.
Ah, okay. Welche
denn? Die Antwort.
Ach ja. Nächste Woche, oder?
Nee, Im Juni ist das erst.
Im Juni erst,
ja. Freue ich mich aber schon drauf, endlich mal die Berghain-Boxen zu erleben.
Ja, das bleibt tatsächlich ein Erlebnis, ja.
Und jetzt ist aber viele von diesen Uralt-Clubs oder so haben ja dann, mussten aufgeben oder mussten auch zum Teil gehen, weil dann die Anwohner sie gesagt haben, das geht hier nicht mehr. Das ist zu laut und so. Also das ist ja auch eine Entwicklung, wo man sagt, ja, Berlin ist so unheimlich weltoffen geworden und hat auch so Feiervolk aus aller Herren Länder angezogen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber der Fakt ist ja da, dieses Jet-Set-Ding, Easy-Jet-Set-Ding heißt es ja wohl, wo eben die Leute mit Billigflügen am Wochenende nach Berlin kommen, um da durchzufeiern und dann am Ende irgendwie irgendwo am Strandbar oder sonst irgendwo im Club der Visionäre noch chill-outen und dann zum Flugzeug und wieder nach Hause. Das ist ja da, aber eben ganz viele von den Alteingesessenen sind eben irgendwie dann auch daran kaputt gegangen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine komplexe Geschichte. Also erstmal, wenn man in Berlin wohnt, kann man die ganzen EasyJet Raver nicht übersehen, ja. Die sind einfach in Massen da. Wenn man berühmt ist, ja, die Schlange vom Berghain, die ist nicht nur furchtbar lang, sondern auch immens polyglott. Da wird wirklich jede Sprache der ganzen Welt gesprochen. Also da merkt man manchmal, okay, das ist kein Berliner Ding mehr, so irgendwie. Mhm. Oder wenn man in Kreuzberg gibt es auch so ein paar Partymeilen, wo sehr viel so Hostels sind und so. Und da sind natürlich Horden von Touristen aus aller Welt irgendwie. Das wird von vielen unterschiedlichen Parteien kritisch beäugt. Also in Kreuzberg sind also die ganze Nachbarschaft, so die sagen, oh, viel zu laut, also manche finden Krawall, sind immer besoffen, schreien rum und so. Stimmt irgendwie alles. Andererseits, mein Gott, Berlin ist eine Stadt ohne Industrie. Wir sind eigentlich, sollten wir ganz happy sein, dass die kommen. Zumal die meisten eigentlich die sympathischeren unter den Touristen sind, muss man sagen. Und sich relativ dezidiert für eine Sache interessieren. Eigentlich ist das auch ein Segen. Also man darf da auch nicht so schimpfen und dünkelhaft sein, meine Meinung. Allerdings, wo ich wohne, ist es auch wiederum relativ ruhig. Vielleicht rede ich mich da leicht. Was die Anwohner ansonsten angeht, hat sich Berlin ja verändert in den letzten 20 Jahren. Irgendwie ist es doch eine von einer unfassbar billigen Stadt zu einer gar nicht mehr so schrecklich billigen Stadt geworden. Es gibt hier so, also im Innenstadtbereich sind die Mieten stark gestiegen. Sie sind immer noch günstiger als in Düsseldorf, Köln oder München oder so, aber eben auch längst nicht mehr so billig, dass es so gar nichts kostet. Dann gibt es viele Eigentumswohnungen und sowas. Ja. Und das ist dann für Clubs dann oft ein Problem. Desto mehr die Leute zahlen, desto dünnhäutiger werden sie, was Ruhestörungen angeht. Das ist irgendwie so. Insofern haben viele Clubs zumachen müssen. Allerdings muss man auch sagen, es macht auch immens viele Clubs auf, ja, eben gerade weil es so einen Anreiz gibt, Clubs zu gründen, weil so viele Leute in die Stadt kommen. Also man kann eigentlich so dieses viel bejammerte Clubsterben sehe ich jetzt ein bisschen ambivalenter. Ich finde, dass auch viele neue Clubs entstehen, vielleicht nicht immer die besten und tollsten, aber es ist schon viel Dynamik drin. Ich habe das jetzt nie so wirklich durchgezählt, aber gefühlt habe ich den Eindruck, gibt es heute mehr Clubs als Ende der 90er Jahre, deutlich mehr Clubs sogar.
Ja, vielleicht ist das ja auch, ich meine, ja, Ende der 80er sind ja auch Clubs, die eben vorher Punk vielleicht gespielt haben, dann nicht mehr angesagt gewesen und
mussten vielleicht auch zumachen. Genau, also man darf da auch nicht so viel Angst vorm Ende haben. Ich meine,
genau.
Das ist eine sehr lebendige Geschichte irgendwie und irgendwie so eine Musealisierung ist ja auch ein bisschen strange, oder?
Genau.
Und was tatsächlich in Berlin ja auch auffällt, ist, die Leute, die Clubs betreiben, die kommen ja viele aus dieser damaligen Zeit, über die wir unser Buch geschrieben haben, da so. Und die sind teilweise auch einige über 50, die sind halt auch sehr professionell dann irgendwie. Aber natürlich sind das jetzt nicht mehr so die Anarchos, die irgendeinen schrägen Scheiß machen. Also so zum Beispiel die Typen von Bergheim, die zwei, die haben sich im E-Werk damals kennengelernt. Also ein Superclub der Mitte der 90er Jahre in Berlin. Also so. Und die haben im Bunker schon zusammen Partys gemacht. Also das ist schon viel noch aus dieser Zeit, so was da so kommt. Und tatsächlich ist es immer wichtig, dass sich auch was verändert. Neue Leute kommen, die andere Sachen machen, junge Leute vor allem auch. Das ist schon wichtig. Und das ist halt jetzt in Berlin gerade nicht mehr so. Das ist so ein bisschen über die Generationen verteilt, ein großes Business, an dem viele Leute mitmischen.
Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, das Ende der Geschichte ist natürlich nie erreicht und es wird ja auch immer weitergehen. Ich fand es ganz lustig, am Wochenende gab es in der, wie heißt es, nicht Bar 25, Kater Holzig, ja, eine schöne Veranstaltung, wo Menschen mit Behinderung, sagt man wahrscheinlich nicht, ich finde jetzt das bessere Wort nicht, quasi eingeladen worden und es wurde alles so gebaut, dass also Rollifahrer, Blinde, Taube, Menschen, die irgendwie beeinträchtigt waren, da eben mitfeiern konnten und es fing ein bisschen eher an und dann konnten die zum ersten Mal so eine Party nicht in irgendeiner miefigen Turnhalle erleben, sondern eben in einem der angesagtesten Clubs von Berlin damit tanzen und gegen 11, 12 kam dann natürlich das Stammpublikum und die haben am Anfang erstmal auch geguckt und dann am Ende haben aber alle zusammen da getanzt, ja, und das ist doch eine ganz großartige Sache, wenn sich dann sowas daraus entwickelt, kann man nur sagen, gerne immer weiter.
Absolut, ja.
So, gut, nochmal zurück zu eurem Buch. Ihr habt ja nun eben die Geschichte da erfasst. Ihr habt mit unheimlich vielen Leuten gesprochen. Ist denn noch irgendwer, wo du sagst, oh, den hätten wir eigentlich gerne noch gehabt, aber den haben wir nicht abgreifen können?
Absolut, also so schlimm das klingt, aber da gibt es eine ganz lange Liste von Leuten, mit denen ich noch gern gesprochen hätte und viele Sachen, wie es oft so ist, also im Laufe des Buchs sicher, viele Sachen wüsste ich ja noch gerne viel genauer, obwohl wir jetzt nun wirklich sehr viel mit sehr vielen Leuten sehr lange gesprochen hatten. Ja, also zum einer der ganz oben auf der Liste wäre zum Beispiel Kid Paul. Kid Paul war einer der wirklich der unwahrscheinlichsten Gestalten in Berlin der späten 80er und frühen 90er. Mit 13 hat er angefangen aufzulegen, hat schon im ersten UFO, so eben noch vor der Wiedervereinigung, da aufgelegt, war immer der erste DJ, hat dann so mit Käsebrot und Banane irgendwie die ersten 2 Stunden da gemacht, bis sein ungefähr dreimal so alter Kollege Johnson übernommen hat und das kam irgendwie so, ein ziemlicher Zufall gewesen, seine Mutter war begeisterte Raverin und irgendwie mit so Dr. Motte und so befreundet und irgendwie, er war dann musikbegeistert, hat es gemacht und Kid Paul war ein irre guter DJ, was man so hört, total perfektionistisch, technisch einer der allerbesten, aber auch in seiner Musikauswahl super tight und der hat dann relativ bald auch wieder aufgehört. Der hat dann so 95 oder so über Nacht aufgehört, keinen Bock mehr gehabt und hat sich nie mehr dazu geäußert. Ja, der ist auch noch in Berlin, der macht sogar noch Musik, aber eben unter Pseudonymen, kann man nur auf Blogs finden, muss man ein bisschen rumforschen und so. Aber der hat da so irgendwie, quasi mit 18 und 19 eben keine Lust mehr gehabt und der hatte wirklich das Zeug zum Superstar. Also was der über diese ganze Geschichte gedacht hätte so und erzählt hätte, dieses, wie die Szene größer wird, ja, wie aus was Kleines was Großes wird, der Druck, der da ja auch entsteht, jetzt kann man Karriere machen, vielleicht muss man jetzt Karriere machen, andere ziehen an mir vorbei, gleichzeitig aber auch, ist das noch, was wir wollen? Ja, all diese Aspekte hätte man von so jemandem natürlich gerne erzählt bekommen oder auch das Gefühl von für einen präpubertären Teenager in so einem hedonistischen Ambiente zu sein, wo Mutter und Vater auf der Tanzfläche sind, das hätte ich natürlich gerne gehört. Aber es gibt da viele Leute, die sehr spannende Sachen erzählen können. Es ist immer schwierig, eine Auswahl zu treffen. Ja.
Okay, vielleicht zum Schluss noch, wer hat das erstaunlichste Statement abgegeben im Buch? Hast du da was parat?
Das ist schwierig. Es gibt wahnsinnig viele gute Geschichten. Ich persönlich, also eigentlich die lustigsten, also einer meiner Lieblingscharaktere ist Johnny Stieler. Johnny Stieler war ein Ostberliner, war so ein bisschen so in dieser Breakdance-Szene, jedenfalls am Rande drin, war BFC-Hool, also hat schon mal ganz gerne mit anderen Leuten auf die Mütze gegeben. Gleichzeitig war er ein kam aus gutem Hause so irgendwie, also auch ein sehr kluger, intellektueller, scharfer Typ irgendwie so. Und was sehr lustig war, ist, wie der so die ersten Tage nach dem Mauerfall beschrieben hat. Also, und der hat mit Johnny hat dann mit Dimitri und Achim den Tresor später gegründet, so, und die hat er dann kennengelernt. Und Also halt diese ganze West-Berliner 80er Jahre, diese dunkle Szene hat er wahnsinnig gut beschreiben können. Unter anderem, wie so Dimitri Hegemann irgendwie den Mauerfall erlebt hat. Das war nämlich irgendwie offensichtlich so, dass er irgendwie zu Hause saß. Der wohnt in der Köpenicker Straße, also ungefähr einen Meter von der Mauer entfernt. Ja. Und er hat gemerkt, oh, da ist irgendwas los, Autos hupen, ja, so geht runter, macht die Tür auf, ist der Trabis runterfahren, haut die Tür zu, geht wieder ins Bett, lässt noch den Mantel an und schläft. Ja. Also, das fand ich schon sehr schön, wie man sagt, oh Gott, Veränderung, nein, das kann ich nicht aushalten. Lieber nicht. Naja, und von solchen Storys hat Johnny sehr viele erzählt. Das ist überhaupt das Reizvolle, wie die Westis den Osten beschreiben, die Ossis den Westen. Das ist ziemlich wunderbar.
Okay, wer das mal genauer nachlesen will, der sollte zu dem Buch greifen. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Der Klang der Familie, klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist erschienen im Suhrkamp Verlag, hat 423 Seiten, kostet 14,99 €, geschrieben von Felix Denk, mit dem ich hier gerade gesprochen habe. Vielen Dank. Und von Sven Thühlen. Also, Felix, ich danke dir, dass du dir jetzt tatsächlich eine halbe Stunde Zeit genommen hast für uns.
Ja, klar,
wir haben
gerne.
Uns ganz schön verschwatzt jetzt hier. aber trotzdem war es sehr interessant. Ja, ich denke mal, bis demnächst im Club, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, genau, hoffentlich. Irgendwo am Tresen. Okay. Ja. Oder auf der Handfläche.
Einen schönen Tag noch.
Ja, auch vielen Dank. Tschüss.
Ciao.